Hey. Radio Tour, der Radsport-Talk.
In Kooperation mit Radsportnews.com.
Auf meinsportpodcast.de.
Radio Tour, der Radsport-Talk auf meinsportpodcast.de in Zusammenarbeit mit Radsportnews.com. Ja, das Radsportjahr, das ist ziemlich schnell seinem Ende entgegengegangen. Schwuppdiwupp haben wir schon die dritte Grand Tour beim Wickel. Es geht nämlich zur Vuelta in diesem Jahr. Gefühlt war die Tour de France gerade erst zu Ende und jetzt sind wir schon bei der Spanien-Rundfahrt und da blicken wir jetzt auch mal ausführlich voraus hier bei uns bei Radio Tour mit unserem Experten von Radsportnews.com, mit Erik Gutglück. Hallo Erik.
Buenos dias.
Und normalerweise haben wir an dieser Stelle auch noch unseren zweiten Experten Marc Winninghoff mit dabei. Der hat allerdings aktuell heute keine Zeit, eine Aufnahme mit uns zu machen. Aber ihr werdet ihn nachher trotzdem hören hier bei uns in der Sendung. Er wird nämlich seine Tipps für die diesjährige Austragung der Vuelta noch abgeben. Also da könnt ihr euch freuen. Am Ende ist Marc dann auch mit dabei. Erik, ansonsten lässt er uns heute ein bisschen im Stich, ein bisschen alleine.
Ja, du hast ja gerade schon gesagt, keine Zeit. Ich hoffe nicht, dass es an keiner Lust liegt.
Nee, ich glaube, es hatte tatsächlich arbeitstechnische Gründe.
Okay, ja, dann können wir das entschuldigen.
Ansonsten ist es natürlich so, wie wenn einer der Wasserträger seine Kapitäne im Stich lässt. Nein, das ist jetzt auch gemein.
Ja.
Reden wir uns nicht um Kopf und Kragen. Der gute Marc weiß, dass es alles lustig gemeint ist. Gucken wir lieber auf die Vuelta 2019. Wenn wir generell nochmal sagen, Vuelta im Vergleich zur Tour und zum Giro natürlich nur in Anführungsstrichen die dritte Kraft der großen Rundfahrten, aber eine Rundfahrt, die sich in den letzten Jahren dann doch wieder ein bisschen entwickelt hat. Es gab ja mal zwischendurch den Trend bei der Vuelta, möglichst hart, möglichst heftig, damit da eben dann ja dadurch ein Akzent gesetzt werden kann, dass dadurch sich die Spanien-Rundfahrt auch positionieren kann. Das ist ein bisschen umgedreht worden. Man hat mehr so auf knackigere, gut komponierte Rundfahrten jetzt gesetzt.
Ja, und die Vuelta, finde ich persönlich, lebt oft so von der Spannung, dass man so am Ende einer langen Saison sich auch die Kräfteverhältnisse ein bisschen verändern. Es gibt ja Fahrer, die dann in der Saison eher weniger Rennen gefahren sind, denen man jetzt auf der Papierform nicht den ganz großen Coup zutrauen würde. Aber dadurch, dass sie noch relativ frisch dann in die dritte große Rundfahrt gehen, ja, ist das dann manchmal durchaus dafür förderlich, dass der ein oder andere positiv überrascht und künftige Stars geboren werden.
Die Stars vom letzten Jahr, Simon Yates und Enric Mas, die sind nicht dabei in diesem Jahr. Also von daher, es muss einen anderen geben. Der Titelverteidiger fährt nicht mit.
Ja, Titelverteidiger nicht dabei, der zweite nicht dabei. Es gibt aber trotzdem, denke ich, ein ganz gutes Feld, was wir dieses Jahr auch bei der Vuelta haben. Und wie gesagt, da gibt es auch gerade in der zweiten Reihe, da gehen wir nachher noch drauf ein, da gibt es so ein paar Namen, da kann man durchaus mal so Richtung Top 10, Top 5, denen das durchaus mal zutrauen.
Aber ganz aktuell können wir vermelden, ohne jetzt schon zu viel von den Favoriten zu verraten, derjenige, den viele wirklich auf dem Zettel hatten für die Vuelta, weil er eben auch schon beim Giro in diesem Jahr wirklich gut gefahren ist und am Ende das Ding ja auch gewonnen hat, Richard Carapaz, nicht mit dabei. Ganz aktuell, musste heute absagen.
Ja, das ist natürlich sehr, sehr schade. Da geht einer der ganz großen Favoriten flöten. Ob er das jetzt gewonnen hätte, so wie beim Giro, ja, weiß man natürlich nicht. Zwei Grand Tours in einem Jahr zu gewinnen, das ist natürlich nochmal eine andere Nummer. Ist aber auf jeden Fall auch für seine Mannschaft Movistar natürlich ein großer Rückschlag. Aber die haben ja trotzdem noch ein, zwei andere ganz, ganz gute Namen im Kader. Und ich glaube, die werden trotzdem versuchen, die Vuelta zu gewinnen, auch ohne Carapaz.
Die reisen mit voller Kapelle an, kommen wir gleich nochmal dazu. Die haben viele Köche dabei, habe ich irgendwo auf einer englischsprachigen Seite gelesen. Hoffentlich verderben die sich nicht gegenseitig den Brei. Aber bevor wir auf die Favoriten eingehen, da gucken wir erstmal auf die Gesamtkomposition der Vuelta 2019. Geht gleich los mit einem Teamzeitfahren auf der ersten Etappe. Ansonsten haben wir noch ein Einzelzeitfahren, 6 Flachetappen, 7 Bergetappen, 4 hügelige Etappen und insgesamt 3272,2 Kilometern. Also das ist schon eine Hausnummer.
Ja, und auch wenn du jetzt sagst, 6 Flachetappen bei der Vuelta, kann man eigentlich immer die Definition ansetzen, alles unter 3000 Höhenmetern ist eine Flachetappe.
Tellerflach ist da nichts, das stimmt.
Tellerflach ist da gar nichts. Es gibt immer noch mal bei ganz vielen dieser vermeintlichen Flachetappen irgendwo noch mal einen Anstieg zwischendrin oder eine Welle im Finale, wo man dann als Sprinter auch erstmal drüber kommen muss. Also das sieht man meistens auch am Starterfeld. So die ganz großen Sprinter lassen dann die Vuelta doch eher aus und konzentrieren sich auf Giro und Tour.
Dann gucken wir mal, wie es komponiert ist. Also ich sagte schon, Teamzeitfahren, das geht dann erstmal mit der ersten Etappe los. 18 Kilometer Mannschaftszeitfahren zum Start. Wie würdest du es einschätzen? Ist das aus deiner Sicht gut?
Ja, gibt erstmal eine schöne erste Struktur. Ist relativ kurz mit 18 Kilometern, flach. Da wird es jetzt noch nicht die ganz, ganz großen Zeitabstände geben. Aber es gibt schon mal so eine erste Einschätzung, zumindest welche Mannschaften gut drauf sind. Ist natürlich jetzt gerade Jumbo-Visma und ich denke auch Astana und Movistar, vielleicht auch noch Education First. Das sind für mich so Teams, die ich da ganz vorne sehen würde. Jumbo-Visma sicherlich mit dem, was das Mannschaftszeitfahren anbelangt, stärksten Kader.
Teamzeitfahren also zum Start. Danach sind erstmal die Sprinter dran, aber auch nicht unbedingt die reinen Sprinter. Denn wenn wir auf die zweite Etappe gucken, Benidorm nach Calpe, 193 Kilometer, da ist es dann doch schon, weil wir vorhin sagten, Sprint, Flachetappe, ja, aber eben nicht tellerflach, sehr wellig.
Ja, genau, das ist halt immer in Spanien der Fall. Es gibt immer irgendwo nochmal einen Berg, den die Organisatoren sehr gerne mitnehmen. Wobei ich mir sogar vorstellen könnte, egal wie man die Route plant, irgendein Berg ist immer im Weg. Wird sicherlich am ersten Tag schon noch einen Sprint aus dem großen Feld geben, aber ob dann so die ganz, ganz reinen Sprinter über diese letzten Wellen mit rüberkommen, boah, das muss man mal abwarten. Also gibt natürlich auch einige Fahrer im Feld, die relativ gut über die Wellen kommen. Ich denke da zum Beispiel jetzt an einen Philipp Gilbert zum Beispiel oder vielleicht auch einen John Degenkolb, die natürlich dann versuchen werden, so eine richtig guten, endschnellen Jungs dann da doch irgendwo ans Limit zu bringen und vielleicht sogar abzuhängen.
Dritte Etappe auch wieder wellig und auf der vierten Etappe, da sind dann die reinen Sprinter dann mal wieder gefordert.
Genau, das ist dann eigentlich eine ganz klare Sprinterangelegenheit. Danach ist es dann aber auch erstmal vorbei mit Massensprint. Also die nächsten Etappen sind dann doch eher den Berg- und Klassementfahrern vorbehalten.
Da geht es nämlich auf der fünften Etappe dann auch erstmals richtig hoch. Erste Bergankunft auf fast 2000 Metern. Also da ist die Luft dann doch schon recht dünn. Vor allem, wenn man dann mal guckt, so der Schlussanstieg, 12 Kilometer lang.
Ja, 12 Kilometer ist schon eine Hausnummer. Ne? Das sind dann schon mal so ja, gute 30 Minuten, die man da klettern muss. Fast 2000 Metern, da spielt dann auch die Höhenluft sicherlich eine Rolle und es ist halt noch recht früh in der Rundfahrt, also fünfte Etappe. Ich weiß nicht, wann es jetzt irgendwie mal bei einer Grand Tour in den letzten Jahren auf der fünften Etappe schon auf 2000 Meter hochging. Das ist schon eher ungewöhnlich und kommt sehr, sehr früh im Rennen.
Und es geht, du hast es gesagt, dann erstmal bergig weiter auf der sechsten Etappe. Das ist dann sowas, du hast es bei uns in der Vorbesprechung Mini-Bergankunft genannt. Was meinst du damit?
Ja, ist halt nicht sehr lang, ne? Aber so eine kurze, steile Rampe, das ist ja für die Vuelta sehr, sehr charakteristisch. Ist nicht minder entscheidend fürs Gesamtklassement, denn an diesen kurzen, steilen Dingern, die dann auch mal schnell über 20% Steigung stellenweise haben, da kann man dann halt auch richtig Lücken reißen. Das ist kein Berg, wo man bei 6-7% vielleicht im Windschatten noch ein bisschen mitrollen kann, sondern da geht's dann wirklich schon ans Eingemachte.
Zumal ja auch die Bergankunft am Ende einer langen Etappe kommt, 196,6 Kilometer.
Ja, für die Vuelta ist das wirklich lang. Also die Vuelta lebt ja eigentlich davon, dass die Etappen eher ein bisschen kürzer und kompakter sind. Ja, beim Giro würde man wahrscheinlich sagen, ja, alles unter 200 ist ja kurz. bei der Vuelta sagt man, ja, alles über 170 ist lang. So ändern sich die Maßstäbe. Mhm. Aber ja, am Tag zuvor halt schon 12 Kilometer Schlussanstieg. Jetzt nochmal so ein explosives Finale. Und wie gesagt, es ist noch sehr, sehr früh im Rennen. Das heißt, viele sind auch noch relativ gut im Vollbesitz ihrer Kräfte und werden dann natürlich auch in den Positionskämpfen vor so einem Schlussanstieg auch ordentlich reinhalten. Dann kann es halt auch mal passieren, dass man eigentlich die Beine hat, um mit den Besten mitzufahren, aber dann doch nur an Position 50 in den Anstieg reinfährt. Und dann kann auch schnell mal eine Lücke entstehen, die man eigentlich gar nicht hätte entstehen lassen müssen.
Und auf der siebten Etappe, da haben wir dann die dritte Bergankunft in Folge. Auch da wird es wieder ein relativ langer Tag, 182,4 Kilometer. Also auch das wieder recht lang. Und dann am Ende ein kurzer, aber extrem steiler Schlussanstieg.
Ja, der Anstieg nach Mas de la Costa, also mehr von der Küste, sagt eigentlich schon alles. Man hat wahrscheinlich von da oben einen sehr, sehr guten Ausblick. ja, dritte Bergankunft in Folge. 2015 hat dort Tom Dumoulin gewonnen. Einige erinnern sich vielleicht, da wurde er ja hat er relativ früh angegriffen, wurde dann kurz vor dem Ziel von Chris Froome eingeholt und hat sich dann aber nochmal im Sprint gegen Froome durchsetzen können. Froome wiederum hat es dann 2 Jahre später besser gemacht, hat die Etappe gewonnen. Also da sieht man schon, Dumoulin und Froome haben dort gewonnen. Das ist schon ein richtig harter Anstieg und da muss man ja als Klassementfahrer auf jeden Fall höllisch aufpassen und wirklich schon auch die Karten auf den Tisch legen. Also da kann man nicht mit 90% irgendwie hoffen, durchzukommen, sondern da werden oben im Ziel alle richtig ausgepumpt sein.
Auf der 8. Etappe kann man sich das dann wieder etwas leichter machen, 168 Kilometer lang, allerdings auch da ein relativ welliger Parcours und dann mal eine Chance für die Ausreißer.
Ja, endlich mal eine Chance für die Ausreißer. Muss ja auch mal sein. Ja, es ist eine Etappe, es geht halt den ganzen Tag so ganz leicht hoch, dann wieder ein bisschen runter, dann geht es eine ganze Weile flach und dann kommt aber so im letzten Viertel des Rennens doch nochmal ein längerer Anstieg. Ja, von oben, vom Gipfel geht es zwar erstmal wieder relativ gleichmäßig weiter und zum Ziel hin dann auch wieder ein bisschen bergab, aber ich glaube, das ist gerade nach den 3 schweren Bergetappen, wenn die Bergfahrer eher ruhig machen, sich ein bisschen erholen wollen. Für die Sprinter ist die Etappe, glaube ich, zu schwer und deshalb eine gute Ausreißergruppe sollte da ganz gute Chancen haben.
Und schwer ist auch das, was dann an der 9. Etappe auf die Radfahrer wartet. 96,6 Kilometer lang, also erstmal kurz. Aber wenn man dann mal genau aufs Profil guckt, 3 Pässe, alle knapp 2000 Meter hoch, da musst du richtig treten und dann kommt auch noch Schotter dazu.
Ja, da bin ich mal richtig gespannt. Also ich habe, ich glaube, auf dem YouTube-Kanal von Willi Smith von Katjuscha Alpecin, der ist das schon mal abgefahren. Das ist quasi, wenn man so will, ein ja, Wander- und Erholungsweg an einem See entlang, mitten im Schlussanstieg. Also es geht nicht berghoch auf dem Schotter und wahrscheinlich werden auch die Begleitfahrzeuge dieses Stück nicht fahren können. Sollte jetzt eigentlich an sich keine große Entscheidungskraft haben, es sei denn natürlich, jemand fährt sich dort einen Platten ein und muss das Rad wechseln. Ansonsten ist die Etappe, du hast es gerade schon gesagt, keine 95 Kilometer lang, 3 schwere Anstiege, es geht nach dem Start direkt berghoch, also die Fahrer werden sich da ordentlich warm fahren müssen auf der Rolle. Und ja, das ist dann nach dem Tag zuvor, wo man sich wahrscheinlich ein bisschen versucht hat zu erholen, ist das wieder eine absolute Vollgas-Etappe vom Start weg.
Und da kommt der Ruhetag dann am 10. Tag erstmal auf wie gerufen.
Ja, also den haben sich dann alle verdient. 9 Etappen. Ja, wie gesagt, so richtig flach ist es ja nie bei der Vuelta. Ich glaube, da wird es einige geben, die sich freuen, dass dann mal ein Tag durchgeatmet werden kann.
Aber es geht danach dann schon wieder Schlag auf Schlag, denn es kommt auf der 10. Etappe kommt dann das Einzelzeitfahren und das kann ja schon, Vorentscheidung nicht, aber es kann ja schon mal einen richtigen Fingerzeig geben, denn auf der 10. Etappe, das ist ja dann so quasi in der Mitte der Rundfahrt, da wird es einen Fingerzeig geben.
Definitiv. Und das Schöne ist, wir kennen das Zeitfahren eigentlich relativ gut. Zumindest die letzten Kilometer, denn wir sind in Frankreich. Es geht von Jurasson, das ist ein Vorort von Pau, in die Stadt hinein. Und so die letzten 2-3 Kilometer sind identisch mit dem, was bei der Tour gefahren wurde dieses Jahr. Also wo Alaphilippe dann gewonnen hat, Wout van Aert diesen schlimmen Sturz hatte, Maximilian Schachmann auch gestürzt war, sich da die Hand gebrochen hat. Ja, hoffen wir nicht, dass das Gleiche wieder passiert. Ansonsten ist das Zeitfahren ein bisschen länger als bei der Tour. Es sind 36 Kilometer gegen die 27 bei der Tour. Aber es ist eigentlich von der Charakteristik her sehr, sehr ähnlich. Ständig auf und ab, links, rechts. Kein Kurs für die Tempobolzer. Und ja, so für einen Primoz Roglic, wenn der an dem Tag gute Form hat, sollte das eigentlich ein Kurs sein, der ihm absolut entgegenkommt.
Wie gut sind denn aus deiner Sicht, wenn man die Komposition der Vuelta sich anguckt, die Chancen für jemanden, der nach dem Zeitfahren dann vorne liegt, das Ganze dann auch bis zum Ziel dann zu behalten?
Oh, das ist natürlich schwierig einzuschätzen. Ja. Also bei einem Roglic würde ich ihm das schon zutrauen, denn er ist ja auch ein sehr, sehr guter Bergfahrer und hat auch eine sehr gute Mannschaft an der Hand. Also wenn er mit einer guten Form jetzt zur Vuelta kommt, das wissen wir bei ihm nicht so richtig. Er ist ja seit den slowenischen Meisterschaften am 30. Juni ist ja kein Rennen mehr gefahren. Aber andererseits, wenn natürlich die Abstände noch relativ gering sein sollten, dann kann da noch viel passieren. Also ich meine, es kommen noch 10 Etappen, da kommen noch einige sehr, sehr schwere Bergankünfte. Und wir haben es ja auch bei der Tour und auch beim Giro gesehen, entscheidend ist letztlich meistens die dritte Woche.
Und vor allen Dingen, es geht ja am Ende der zweiten Woche dann auch nochmal richtig zur Sache. Es gibt eine Bergankunft nach 159 Kilometern, Santuario del Acebo.
Ja, genau. Sehr, sehr heftig. 9 Kilometer lang der Schlussanstieg. 10% im Schnitt. Insgesamt 4 Anstiege. Ja, 160 Kilometer ist ja auch nicht so wahnsinnig lang. Und es geht ja auch die Tage davor schon immer wieder durch die Berge. Da geht es teilweise durchs Baskenland. Es gibt sogar eine Etappe, die in Oviedo endet, der Heimat von Fernando Alonso. Also alles schon anspruchsvolle Etappen. Und man muss wirklich jeden Tag schauen, dass man sich möglichst gut erholt. Denn manchmal sind dann auch so eine... Man kann das Hochgebirge so gut, wie man sich es nur vorstellen kann, überstehen. Und auf einmal kommt so ein 3-Kilometer-Berg und die Beine explodieren und dann geht gar nichts mehr. Das hat man schon oft gesehen in den letzten Jahren und ist bei dieser Vuelta wirklich jeden Tag allerhöchste Vorsicht geboten.
Dann kommt erstmal wieder der Ruhetag, den hat man sich nach dieser Tortur dann auch tatsächlich verdient, aber auch der ist sehr kurz, der Ruhetag, wenn man bedenkt, was dann am nächsten Tag auf der 16. Etappe dann wieder ansteht, und zwar auf dem Alto de la Cubilla Lena. 155 Kilometer ist die Etappe lang, der Schlussanstieg hat zwar nur 8% Steigung im Schnitt, das ist ja immerhin ein bisschen weniger als 2 Tage zuvor, aber der ist auch 16 Kilometer lang.
Ja, das ist ein richtiges Brett, kann man so sagen. Also wird auch oben raus zunehmend steiler. Es gibt auch vorher schon 2 Anstiege auf der Etappe. Es wird halt natürlich auch vieles davon abhängen, wie sich das Gesamtklassement gestaltet, wer das rote Führungstrikot hat, wie gut derjenige in Form ist, wie stark seine Mannschaft ist. Ist ein Schlussanstieg, wo ich glaube, dass die Mannschaft des Gesamtführenden das relativ lange noch kontrollieren kann. Aber trotzdem auf den letzten 3-4 Kilometern, da wird es auf jeden Fall Attacken hageln.
Hm. Und in der letzten Woche sind dann ja auch noch mal ein paar Berge dabei. Du hast gesagt, die dritte Woche, die hat es in sich, die entscheidet. Wann fällt denn da aus deiner Sicht in der dritten Woche eine mögliche Entscheidung? Ist natürlich immer schwer, das vorherzusagen. Aber wenn du jetzt so aufs Profil und auf die Etappenpläne guckst, wo würdest du sagen, ja, wer da dann am Ende vorne ist, der ist auch richtig gut.
Also ich könnte mir vorstellen, dass die 18. Etappe eine relativ große Entscheidung haben könnte, denn das ist zwar keine Bergankunft, es gibt aber trotzdem auf 177 Kilometern 4 Bergwertungen und die Etappe erinnert mich so ein bisschen an die 20. Etappe bei der Tour 2015, bei der Vuelta 2015, sorry. Wo es Astana damals auch geschafft hat, Tom Dumoulin von seinen, damals noch hieß das Team noch Giant, Teamkollegen zu isolieren und ihn dann quasi mit einem taktischen Manöver noch aus dem roten Trikot und sogar noch vom Podium runterzufahren. Ich könnte mir vorstellen, dass ein Fahrer, der im direkten Kampf Mann gegen Mann keine Chance hat, noch irgendwie an die Gesamtführung zu kommen oder im Gesamtklassement einen großen Sprung nach vorn zu machen, dass der an dem Tag was versuchen wird. Und klar, da braucht es auch eine gute Mannschaft für, denn da wird wieder das Thema Relaisstationen und Teamkollegen in der Spitzengruppe eine sehr große Rolle spielen. Aber da könnte ich mir vorstellen, dass das eine Etappe ist, wenn's taktisch entsprechend läuft, dass da doch ein Umsturz passieren kann.
20. Etappe könnte auch nochmal so ein Ding werden, wellig, bergig, also das ist so ein Mix, wenn da jemand natürlich dann noch gute Beine hat und da ein bisschen die Abstände nicht zu groß sind, kann auch noch was passieren.
Ja, kann auch noch was passieren, wobei die Etappe selber gar nicht so die extrem langen Anstiege beinhaltet, sondern es sind eher viele kurze, kleine, steile Rampen. Aber klar, 20. Etappe, am nächsten Tag wird nur noch, nach Madrid gerollt, mehr oder weniger. Da wird natürlich nochmal alles rausgehauen. Also da gibt es kein Zurückhalten mehr, kein Aufsparen mehr für die nächste Etappe. Da wird im Ziel jeder 110% geben. Es gab sicherlich von der Papierform her schon schwierigere Schlussetappen. Aber andererseits, wenn man auf das Profil guckt, es geht halt auch immer hoch oder runter. Wie gesagt, auch jetzt nicht irgendwie so sehr, sehr lange. Selten mehr als 7-8 Kilometer. Tendenziell eher kürzer sogar die Anstiege, aber gerade das ist halt manchmal deutlich gefährlicher, weil dann auch taktisch eine Situation eintreten kann, wo man auf einmal durch eine kleine Unaufmerksamkeit ins Hintertreffen gerät und gar nicht so sehr, weil man einen schlechten Tag erwischt hat, körperlich.
Und der 21. Tag, die 21. Etappe, du hast es gesagt, dann eine Flachetappe. 105,6 Kilometer, dann geht's nach Madrid von Fuenlabrada und dann weiß man am Ende dann auch tatsächlich, wer der Sieger ist. Da wird er nämlich gekrönt, aber auf der letzten Etappe, da wird sich außer dem Tagessieg nicht mehr viel entscheiden. Und dann wollen wir mal gucken, an wen dann vielleicht am Ende der Sieg bei der Vuelta gehen könnte. Das machen wir nach einer kurzen Pause hier bei Radio Tour, dem Radsport-Talk auf meinsportpodcast.de mit unserem Experten Erik Gutglück.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutz und Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehung.
Iswas Dog? Mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.
Die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst. Starting Grid. Der Podcast rund um den teuersten Sport der Welt. Mit Interviews.
I have everything on paper required to win the World Championship.
Und Analysen.
Taktik und Ferrari klappt nicht immer gut.
Vor und nach jedem Grand Prix. Starting Grid. Die Formel 1 Show mit Kevin Scheuren und Ole Waschkau in Zusammenarbeit mit motorsporttotal.com und formel1.de. Keep racing auf meinsportpodcast.de.
Erik Gutglück und Malte Asmus bei Radio Tour, dem Radsport-Talk in Kooperation mit radsportnews.com. Wir blicken auf die Vuelta 2019 voraus, haben die Etappen schon mal grob skizziert, haben schon mal die wichtigsten, die spannendsten, möglicherweise spannendsten Etappen, man weiß es ja im Vorfeld dann immer nicht, für euch herausgestellt. Jetzt gucken wir mal, welche Fahrer denn da auf diesen 21 Etappen für Furore sorgen könnten. Wir haben es schon gesagt, der Titelverteidiger Simon Yates ist nicht mit dabei. Der zweitplatzierte Enric Maas ist ebenfalls nicht mit dabei. Heute Morgen hat sich Richard Carapaz verletzt. Der Giro-Sieger ist also auch nicht mit von der Partie. Jetzt könnte man ja fragen, wer bleibt denn jetzt noch? Aber das ist noch ein Feld, was sich durchaus sehen lassen kann. Vor allen Dingen, wenn wir bei den Favoriten, beim Kreis der Favoriten mal einfach so bei dem anfangen, der jetzt auf unserem Zettel mal oben steht. Das ist ja auch kein schlechter. Primoz Roglic, der hatte dem Giro über weite Strecken mit seinem Team Jumbo-Visma doch den Stempel aufgedrückt. Am Ende kam er zu kurz, hat sich mit viel Glück dann auch noch auf dem Podium gehalten, ist Dritter geworden. Hat er eine Rechnung mit den Grand Tours offen?
Ja, ich glaube schon, dass er bei der Vuelta versuchen wird, auf Gesamtsieg zu fahren, denn wenn man sich auch die Zusammenstellung seines Teams anguckt, die haben ja nur, also die haben ja alles mitgenommen, was sie irgendwie an Bergfahrern zur Verfügung haben. Dann noch ein Tony Martin dazu als Tempobolzer für die flacheren oder weniger profilierten Etappen. Ja, bei Roglic, ich habe es ja vorhin schon gesagt, ein bisschen Fragezeichen dahinter, keine Renntage seit der slowenischen Meisterschaft am 30. Juni. Beim Giro ist er Dritter geworden. Ich könnte mir bei ihm vorstellen, dass das Ganze jetzt so ein bisschen bewusst geplant wurde, vor der Vuelta keine Rennen zu fahren, weil er den Fokus auf die dritte Woche legen will, möglichst frisch in die Vuelta reingehen will. Er hat ja auf jeden Fall jetzt im Juli und ich glaube auch Anfang August noch ein Höhentrainingslager in der Sierra Nevada in Spanien abgehalten. Also hat sich da schon mal so ein bisschen an die iberische Halbinsel gewöhnt. Zeitfahr-Weltmeisterschaft dann vielleicht noch hinten dran ein Thema für ihn. Gerade jetzt Tom Dumoulin, der ja dieses Jahr keine Rennen mehr bestreiten wird mit seiner Verletzung, und auch Rowan Dennis sehe ich jetzt noch nicht bei der Weltmeisterschaft starten, beziehungsweise nicht in der Form, dass er da ernsthaft um den Sieg mitreden kann. Und Roglic war vor 2 Jahren schon mal Zweiter bei der Weltmeisterschaft im Zeitfahren. Könnte man ihm durchaus zutrauen, dass das, dass er da versucht, so ein bisschen das Double aus Vuelta-Sieg und Zeitfahr-Regenbogentrikot im Zeitfahren zu holen.
Also, der hat auf jeden Fall was vor, der gute Primoz Roglic, aber das trifft auch auf Miguel Angel Lopez zu, der 25-Jährige vom Team Astana, im letzten Jahr Dritter, beim Giro ein bisschen vom Pech verfolgt gewesen.
Ja, Pech, ständig oder häufig Defekte gehabt in wichtigen Momenten, wirkte dann auch mit seinen Attacken, die er dann noch geritten hat in der dritten Woche, nicht so stark, wie er das schon gewesen ist. Ist dann am Ende Siebter geworden. Was natürlich hängen geblieben ist, ist diese 20. Etappe, wo er da dem Zuschauer die Mütze vom Kopf gehauen hat, der ihn da zu Fall gebracht hatte. Er hat genauso wie Roglic hat er ein sehr, sehr starkes Team an seiner Seite. Mit Jakob Fuglsang, denke ich, einen sehr guten Co-Kapitän zur Seite. Die beiden Isagire-Brüder sind mit dabei. Omar Fraile, Luis Leon Sanchez. Ansonsten, ja, hat natürlich gegenüber Primoz Roglic das Manko, dass er ein relativ schlechter Zeitfahrer ist. Also er kommt auf jeden Fall über seine Attacken in den Bergen. Wenn er die so zeigen kann wie in den letzten Jahren, dann muss man ihm den Vuelta-Sieg zutrauen. Wobei Lopez auch immer ein Kandidat dafür ist, dann doch mal irgendwie einen schlechten Tag zu haben oder auch mal zu stürzen oder in wichtigen Rennsituationen mal einen Defekt zu haben. Also wenn er das vermeiden kann und in den Bergen ungefähr das abrufen kann, was man sich von ihm so erwarten kann, dann sehe ich ihn auf jeden Fall auf dem Podium und würde mich auch nicht wundern, wenn es sogar für ganz oben reicht.
Wir hatten vorhin gesagt, das Team Movistar, die reisen mit voller Kapelle an, haben da sehr viele Chefköche in diesem Jahr wieder mit dabei. So zum Beispiel eben auch Nairo Quintana und Alejandro Valverde. Quintana, der hat das Ganze schon mal gewonnen, 2016, ist aber im Moment nicht mehr in der Form der früheren Jahre, hat ja auch seinen Nimbus als großer Kolumbianer jetzt verloren, den aktuellen Toursieger. Muss also ein bisschen was tun, um da aus dem Schatten des jungen Mannes wieder rauszutreten, oder?
Ja, vielleicht ist es auch gar nicht mal so schlecht für ihn, dass jetzt der Fokus in Kolumbien gar nicht mehr so stark auf ihm liegt, sondern dass man mit Egan Bernal jetzt den Liebling der Nation gefunden hat. Ja, bei Quintana ist natürlich die Frage, wie motiviert ist er jetzt noch, sich da bei Movistar voll reinzuhängen. Also er geht ja zu Arkea, das ist ja relativ sicher. Und ja, bei Alejandro Valverde ist auch mal so ein bisschen eine Wundertüte. Man denkt sich immer, der Mann ist 39, aber und bei den Grand Tours eigentlich jetzt keiner, der so ganz, ganz vorne unter die Besten fahren kann. Aber irgendwie in Spanien fährt er doch immer stark, war ja letztes Jahr auch bis zur letzten Etappe noch Gesamtzweiter. War auch bei der Tour dieses Jahr sehr solide. Kann man ihm also durchaus zutrauen, dass es da weit nach vorn reicht. Und vielleicht ist jetzt auch das Aus von Richard Carapaz die Chance für einen Fahrer wie Marc Soler zum Beispiel, der ja bei der Tour sich auch schon als sehr, sehr guter Helfer in den Bergen gezeigt hat und letztes Jahr Paris-Nizza gewonnen hat. Vielleicht setzt man auch auf die Karte Marc Soler, denn Quintana geht weg, weil Verde ist nicht mehr der Jüngste. Carapaz geht ja auch weg, der geht ja zu Ineos. Vielleicht versucht man es dann auch mal mit einem Marc Soler, dass der sich auch schon mal so langsam an die Kapitänsrolle gewöhnen kann.
Wäre natürlich auch noch eine Variante, eine interessante Variante, die dann natürlich auch zukunftsträchtiger wäre, als jetzt jemanden zu unterstützen, der dann im nächsten Jahr sowieso weggeht. Oder glaubst du eher, dass das für Quintana vielleicht auch dann von der Psyche her eher so ist, ich gehe ja eh weg, ich brauche hier jetzt nicht unbedingt noch Bäume ausreißen, ich versuche es dann eher im nächsten Jahr, oder denkt ein Radsportler so nicht?
Puh, das weiß ich nicht. Also Quintana hat jetzt so in den letzten 2-3 Jahren hat er manchmal doch einen relativ lustlosen Eindruck hinterlassen. Zumindest bei den Grand Tours. Er ist natürlich ein Fahrer, der von seiner Veranlagung her auf jeden Fall auf dem Papier mit zu den Favoriten zählt. Aber ob er das wirklich abrufen kann und so vom Kopf her so richtig hundertprozentig noch sich in seiner Mannschaft sieht und da alles gibt, was er nur so hat, da bin ich eher skeptisch. Und man hat ja auch bei der Tour schon gesehen, dass es da auch kommunikativ im Team nicht so wirklich mit Quintana und dem Rest der Mannschaft funktioniert. Und das muss natürlich das zu 100% abgestimmt sein, wenn du eine Grand Tour gewinnen willst.
Definitiv. Doppelspitze möglicherweise bei Movistar, vielleicht eine Dreifachspitze werden wir dann mal sehen. Doppelspitze auf jeden Fall bei Bora Hansgrohe.
Ja, mit Rafael Majka, Davide Formolo. Auf jeden Fall ein schlagkräftiges Duo. ich traue beiden die Top Ten zu und auch einem von beiden auf jeden Fall den Sprung Richtung Podium. Beiden gleichzeitig glaube ich nicht. Bei Rafał Majka, ja, er war ja mal ein ganz, ganz großes Talent für die großen Rundfahrten. Das hat jetzt so in den letzten Jahren nicht mehr so gut funktioniert bei ihm. Er hat sich ja dann meistens doch eher auf Etappensiege konzentriert. Bei der Vite Formolo muss man auch mal gucken. Der geht ja nun auch weg im Winter. Startet aber auf jeden Fall im italienischen Meistertrikot, wird also sicherlich da auch sehr motiviert sein. Und ich kann mir auch vorstellen, dass Formolo versuchen wird, mit einem guten Vuelta-Auftritt dann auch schon mal den Status bei seinem neuen Team United Emirates zu untermauern, dass man ihn dann vielleicht auch beim Giro oder wo auch immer er nächstes Jahr starten wird, eine Kapitänsrolle zuspricht und dann auch die entsprechenden Helfer zur Seite stellt. Und da wäre natürlich ein Spitzenergebnis jetzt bei der Vuelta das beste Bewerbungsschreiben.
Was ist denn von Esteban Chaves zu erwarten? Der ist ja in diesem Jahr dann von den Helferdiensten für die Yates-Zwillinge erstmal ein bisschen befreit. Der Mann, den sie auch den Smiling Assassin nennen, kann er zuschlagen?
Ja, das ist ein ganz großes Fragezeichen dahinter. Also er war ja schon mal Zweiter beim Giro und Dritter bei der Vuelta, beides im selben Jahr, 2016. Dann wurde ja letztes Jahr bei ihm beim Giro, hat er diesen fürchterlichen Einbruch gehabt. Dann hat man ihn irgendwie untersucht, wurden irgendwie mehrere Viruserkrankungen bei ihm festgestellt. Jetzt hat er sich dieses Jahr beim Giro mit dem Etappensieg zurückgemeldet. Ja, muss man gucken. Also wenn er die Krankheit wirklich überwunden hat und so langsam wieder in Richtung des alten Esteban Chaves kommt, dann kann man ihm auf jeden Fall ein bisschen was zutrauen. Ob das jetzt ein guter Platz im Gesamtklassement sein wird oder ob das Etappensiege in den Bergen sind, das muss man mal abwarten. Auf jeden Fall, er muss nicht für einen oder für beide der Yates-Zwillinge arbeiten. Und ich kann mir vorstellen, Druck hat er jetzt auch nicht wirklich. Er muss jetzt nicht irgendwie liefern. Und das ist ja manchmal dann doch die beste Voraussetzung, gerade für jemanden, der in den letzten Jahren ja doch eher körperlich von Krankheiten und Verletzungen geplagt war. Hm.
Gucken wir auf einen ganz jungen Mann von United Emirates. 20 Jahre, erste Grand Tour, aber er kommt mit Erfolgserlebnissen.
Tadej Pogacar. Genau, der. Ja, ich habe ihn mal mit in unsere Liste aufgenommen. Natürlich muss man da ganz, ganz vorsichtig sein. Erste Grand Tour, hat aber dieses Jahr immerhin schon mal die Kalifornien-Rundfahrt gewonnen. Klar, das ist nur eine Woche und sind keine drei Wochen. Aber er ist auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Bergfahrer. Er kann auch einigermaßen gut Zeit fahren. Und hat bei sich im Team vielleicht so ein bisschen eine freie Rolle. Denn auf dem Papier ist da vielleicht Fabio Aru der Kapitän. Der hat immerhin 2015 die Vuelta gewonnen. Der hatte aber jetzt dieses Frühjahr eine Operation an einer Hüftarterie, weshalb er immer Probleme hatte mit der Durchblutung in einem Bein. Und ja, ist die Tour schon relativ gut gefahren, aber eigentlich auch unscheinbar. Und da muss man mal gucken, ob er dann jetzt so bei der Vuelta hinten raus da nochmal eins drauflegen kann oder ob man ja bei Aru eher auf Etappensiege geht. Könnte auch gleichzeitig eine Taktik für Pogacar sein, dass der gar nicht versucht, jetzt im Gesamtklassement da irgendwie für Furore zu sorgen, sondern erstmal guckt, dass er heil durch die ersten Etappen kommt und dann vielleicht mal sich mit einem Etappensieg bei seinem Grand Tour-Debüt belohnt und jetzt noch gar nicht so sehr die Klassement-Ambitionen hat.
Mit Debüts hat es Rigoberto Urán nicht mehr. Der spielt schon ein bisschen länger bei den Großen mit. 32 Jahre ist er ja auch schon alt. Hat die Tour auf Klassement gefahren. Kann er das jetzt bei der Vuelta nochmal? Oder ist das innerhalb dieser, ja, ist ja relativ kurze Zeit, wir sind mal noch keine vier Wochen nach Tourende. Ist das dann möglich für ihn?
Ja, das ist halt die Frage. Ne? Ich glaube, möglich ist es. Und du hast ja gerade gesagt, mit Debüts ist es schon ein bisschen lange her, ja, bei ihm. Heißt natürlich andererseits im Umkehrschluss auch, er hat sehr, sehr viel Erfahrung und körperlich natürlich abgehärtet, 32 Jahre alt, steht in der Blüte seines Lebens, wenn man so will. Ja, ist auf jeden Fall ein Name, den man handeln muss. Bei der Vuelta ging es für ihn meistens nie so richtig weit nach vorne. Er war ja schon Zweiter beim Giro, Zweiter bei der Tour. Bei der Vuelta ist er einmal Siebter geworden. Hat aber auch eine sehr, sehr gute Truppe bei Education First. Da sind ja auch noch Fahrer wie TJ van Garderen dabei oder Sergio Higuita, auf den wir gleich noch eingehen werden. Auch ein sehr guter Bergfahrer. Daniel Martinez ist da auch noch im Team. Wäre auch einer, dem ich das zutrauen würde, dass er im Gesamtklassement vorne mit reinfährt. Da muss man mal schauen. Also die haben auf jeden Fall mehrere Fahrer, mehrere Karten, die sie spielen können. Und ob es dann Rigoberto Urán ist oder jemand anderes oder am Ende gar keiner von denen, das muss dann tatsächlich das Rennen zeigen.
Das werden wir mal abwarten, natürlich genau beobachten hier bei Radio Tour, dem Radsport-Talk auf meinsportpodcast.de. Was glaubst du denn oder was erwartest du denn von Pierre-Roger Latour von Ager d'Isère?
Ja, großes Fragezeichen hinter seiner Form. Der war ja im Frühjahr doch relativ lange ausgefallen, hat dann auch aufgrund von mangelnder Form die Tour verpasst. Und das ist aber jetzt so ein Fall, was ich eingangs schon meinte, bei der Vuelta, manchmal hast du dann einen Fahrer, dem du auf dem Papier das jetzt gar nicht so zutrauen würdest, aber dadurch, dass er noch gar nicht so viele Renntage dieses Jahr in den Beinen hat, kann das ein Vorteil sein, dass er relativ frisch jetzt zur Vuelta kommt, hat jetzt sicherlich auch keinen großen Druck und hat aber auch gleichzeitig den Vorteil, dass Romain Bardet nicht dabei ist und er nominell schon der beste Bergfahrer bei Ager d'Isère ist. Ich glaube jetzt Podium würde mich schon überraschen, aber so ein Top-8-Ergebnis von Pierre-Roger Latour möchte ich nicht ausschließen. Und der ist jetzt auch schon 25, kommt jetzt auch so langsam in die besten Jahre und da kann man mal so langsam anfangen, bei den Grand Tours mal seine Visitenkarten abzugeben.
Das möchte auch Sergio Higuita, du hast ihn eben schon erwähnt, hast schon gesagt, kommen wir drauf. Das ist für dich wirklich so ein kleiner Geheimtipp, ne?
Ja, also gleichzeitig auch ein bisschen eine Wundertüte, weil man irgendwie muss man halt sagen, er ist sehr, sehr jung, 22, fährt jetzt erst seit dem 1. Mai in der World Tour, ist aber gleichzeitig natürlich dann auch irgendwie so eine Wundertüte. Zweiter bei der Kalifornien-Rundfahrt, da gab es ja auch zwei relativ schwere Bergankünfte. Vierter bei der Polen-Rundfahrt, die ja auch doch recht gut besetzt war und auch mit vielen Fahrern, die jetzt bei der Vuelta im Gesamtklassement eine Rolle spielen können. Frage ist halt, also an den Bergen kann er definitiv gut mithalten. Frage ist halt bei ihm wirklich, kann er das auch nach 10, 12, 14 Etappen noch, kann er das in der dritten Woche noch halten? Da bin ich mal gespannt. Ist auf jeden Fall so jetzt kein Name, den man so ganz weit vorne unbedingt erwarten würde, aber ich würde es ihm durchaus zutrauen.
Also vielleicht ein Dark Horse, wenn ihr drauf wetten wollt. Warum nicht? Probiert es doch einfach mal aus. Wir machen eine kurze Pause hier bei Radio Tour, dem Radsport Talk und kommen gleich natürlich wieder und dann gucken wir mal auf das Feld der Sprinter und da sind ja auch ein paar Deutsche mit dabei, die sich vielleicht Chancen auf Etappensiege ausrechnen können.
Willkommen bei meinsportpodcast.de. Wir sind Podcast.
Wir bieten euch die größte Auswahl an Sportpodcasts, die der deutschsprachige Raum so zu bieten hat.
Über 20 Sportarten, mehr als 45 Podcast-Serien, über 9000 veröffentlichte Podcasts und über 5 Millionen Podcast-Downloads allein im Jahr 2018. Wir sind Podcast. Wir sind meinsportpodcast.de.
Radio Tour, der Radsport-Talk auf meinsportpodcast.de mit Erik Gutglück und Malte Asmus und wir schauen auf die Sprinter, die sich bei der Vuelta 2019 messen wollen und die natürlich dann am Ende auch die Sprintwertung oder die Punktewertung für sich verbuchen wollen. Gucken wir mal auf das Feld und auf diejenigen, die sich da Chancen ausrechnen dürfen. Erik Sam Bennett von Bora Hansgrohe ist einer, mit dem muss man auf jeden Fall rechnen. 11 Saisonsiege schon.
Ja, und vor allem kommt er mit einer sehr, sehr guten Form jetzt aus der Binkbank-Tour, hat dort die ersten drei Etappen einfach mal so am Stück hintereinander gewonnen. Jetzt hat er endlich seine Grand Tour 2019, bei der er ran darf. Beim Giro war ja noch Pascal Ackermann, der Sprinter für Bora, bei der Tour natürlich Peter Sagan. Sam Bennett soll ja auch das Team verlassen. Überragende Saison, also seine beste Saison bisher. Ist natürlich schon komisch. Er ist der Sprinter bei Bora, der die meisten Siege geholt hat in diesem Jahr und ist irgendwie nominell nur die Nummer 3. Aber ich glaube, also wenn der keine Etappe gewinnt bei der Vuelta, dann wäre das schon eine richtig, richtig große Überraschung. Also klar, man kann immer krank werden, stürzen, wünschen wir natürlich keinem. Aber wenn alles normal läuft, dann gewinnt er mindestens eine Etappe.
Wie es ist, krank zu sein und eben die in sich auch selbst gesetzten Ziele am Ende nicht zu erreichen, das weiß Fernando Gaviria. Bei der Tour mit Knieproblemen deutlich unter dem geblieben, was er von sich selbst, was auch aber alle Experten von ihm erwartet hatten. Er kommt jetzt wieder zur Vuelta. Ist er fitter?
Ja, das ist die große Frage. Also diese Knieprobleme hatte er ja schon beim Giro. Da ist er dann ausgestiegen, hat dann aufgrund der Knieprobleme auch die Tour komplett verpasst. Deshalb, ja, muss man mal gucken. Also nominell, klar, ist er vielleicht sogar einer der großen oder der größte Widersacher von Sam Bennett. Aber jetzt mit der Vorgeschichte, glaube ich, wird er selber sich auch erstmal testen wollen, wie die Form so ist. Und er hat ja auch in seinem Team mit Juan Sebastian Molano seinen etatmäßigen Anfahrer dabei. Der kann ja auch relativ gut sprinten. Also ich könnte mir auch vorstellen, dass Fernando Gaviria sich dann auch mal in den Dienst von Molano stellt und Molano dann mal für United Emirates die Kohlen aus dem Feuer holen soll.
Also, das klingt natürlich dann auch spannend, werden wir auch mal genau im Blick haben. Genauso wie Fabio Jakobsen. Die Koenigs Quickstep, der Mann ist niederländischer Meister, hat 2019 seinen Durchbruch geschafft.
Ja, noch relativ jung. Sehr, sehr endschnell, hat auch ja bei der Polen-Rundfahrt fast eine Etappe gewonnen, ist dann aber nach hinten versetzt worden, weil er im Sprint dann doch nochmal eine ganz schöne Welle gefahren war. Gibt jetzt sein Grand Tour-Debüt und ja, wir wissen ja, Quickstep bei den Grand Tours, das ist eigentlich die Garantie für Etappensiege. Gut, beim Giro dieses Jahr, das war jetzt das Gegenbeispiel, da hat es nicht geklappt, aber ja, so Sam Bennett, Fabio Jakobsen, ich könnte mir vorstellen, das ist so erstmal der große Zweikampf in den Sprints und eigentlich das gleiche wie für Sam Bennett, so Fabio Jakobsen traue ich auf jeden Fall einen Etappensieg zu und wenn er sich richtig gut anstellt, dann bleibt es auch nicht nur bei einem.
Was glaubst du denn, was die Deutschen da machen können? Sind ja ein paar am Start und die rechnen sich ja auch in der Sprintwertung durchaus was aus. John Degenkolb, der ja nicht nur sprinten kann, sondern vor allen Dingen auch ja die welligen Etappen gerne hat. Da sind ja ein paar, die ihm da vielleicht sogar entgegenkämen.
Ja, genau. Also 10 Vuelta-Etappensiege in seiner Karriere, das spricht ja für sich. Also Spanien-Rundfahrt das und John Degenkolb, das hat eigentlich immer recht gut gepasst in den letzten Jahren. Hat vielleicht auch jetzt den Vorteil, dass er auch die Tour verpasst hat und somit ein bisschen frischer zur Vuelta kommt. Und ja, diese welligen Etappen, die liegen ihm einfach. Und klar, Sam Bennett hat eine überragende Form. Auch ein Fabio Jakobsen ist sehr, sehr endschnell. Aber ansonsten fehlen da eigentlich so die ganz großen Namen. Wir haben keinen Caleb Ewan, keinen Dylan Groenewegen, keinen Ilia Viviani dabei. Von daher, Spitzenplätze sind dafür für John Degenkolb auf jeden Fall drin. Und ich könnte mir auch vorstellen, wenn es mal eine Etappe gibt, wo es im Finale wirklich mal anspruchsvoll wird und dann so eine Fahrer wie Bennett, Gaviria, Jakobsen dann auch mal an ihre Grenzen stoßen, dass ein John Degenkolb dann da auch möglicherweise eine Etappe abräumen kann. Wobei das natürlich, glaube ich, schon ja schwierig wird gegen die anderen Sprinter.
Schwierig, aber vielleicht nicht so schwierig wie für Max Walscheid. Der fährt jetzt seine zweite Grand Tour, hatte ja sein Grand Tour-Debüt letztes Jahr bei der Vuelta gegeben. Die Saison war okay, aber jetzt auch nichts Herausragendes. Meinst du, er hat eine Chance auf einer der Etappen?
Ja, jetzt Etappensiege glaube ich persönlich eher nicht. Letztes Jahr bei der Vuelta, ich glaube, sein bestes Ergebnis war ein 11. Platz auf der Schlussetappe. Hat jetzt dieses Jahr aber eine sehr konstante Saison hingelegt, war auch bei der Polen-Rundfahrt auf den ersten Etappen immer so unter den ersten 4, 5. Ich sag mal, wenn es so wie Madrid, diese Schlussetappe, die ja sehr, sehr flach ist, wenn er da noch mit relativ wenig Kraftverschleiß es irgendwie nach Madrid schafft, dann würde ich ihm auf so einer Etappe, die topografisch ein bisschen einfacher ist, auf jeden Fall auch einen Etappensieg zutrauen, aber da muss dann schon wirklich sehr, sehr viel richtig laufen. Also ich glaube, in den Top 10 werden wir ihn öfter sehen bei den Sprints, aber ob es dann so wirklich zum ersten Platz reicht, zählt ja nochmal, also da muss man ja auch manchmal ein bisschen Glück haben einfach.
einer, der vielleicht da noch bessere Chancen hat, der in dieser Saison ja auch schon bei der Polen-Rundfahrt zweimal abgeräumt hat, ein Mann von Mitchelton Scott, Luca Meskes.
Ja, der hat mich bei der Polen-Rundfahrt wirklich sehr überrascht. Hat ja einmal eine Etappe gewonnen, da hat er, glaube ich, 82 km/h im Sprint drauf gehabt. Also da ging es ein bisschen bergab, wirklich, wirklich Hochgeschwindigkeit. Und da hat er ja so eine Leute wie Jakobsen geschlagen oder wie Pascal Ackermann oder wie Maximilian Walscheid. John Degenkolb war da auch mit am Start. Mhm. Und dann hat er, glaube ich, 2 oder 3 Tage später hat er dann auf einer ansteigenden Zielgerade gewonnen. Also der kann das auch, wenn es vorher mal ein bisschen schwieriger war. Ähnlicher Typ, so wie John Degenkolb, was die Sprints betrifft. Ja, also 2 Etappensieger bei der Polen-Rundfahrt. Jetzt geht's zur Vuelta. Man kann ihm zutrauen, dass er auf jeden Fall auch häufiger in den besten auftaucht von den Etappen. Aber ja, wie gesagt, Siege sind ja doch nochmal bei einer Grand Tour doch nochmal ein bisschen anderer Schnack als Top-5-Ergebnisse.
Das ist definitiv richtig. Was springt denn? Wir haben ja 3 Deutsche schon erwähnt. Für die anderen 3 Deutschen, die bei der Vuelta 2019 an den Start gehen, am Ende aus deiner Sicht raus. Toni Martin, Jonas Koch und Nikias Arndt, die 3 sind ja auch noch mit dabei. Toni Martin hattest du vorhin schon erwähnt, als Mann, der ja dann auch vor allen Dingen Helferdienste zu absolvieren hat.
Genau, also ich glaube, der wird sich wieder voll und ganz in den Dienst seiner Mannschaft stellen, hat natürlich am ersten Tag da im Mannschaftszeitfahren schon eine sehr, sehr wichtige Aufgabe, zum einen als Triebwagen der Mannschaft, als Tempobolzer und gleichzeitig auch mit seiner enormen Erfahrung, die er gerade im Zeitfahren und Mannschaftszeitfahren mitbringt. Bei Jonas Koch muss man mal schauen, ist so nominell der Sprinter bei CCC, aber jetzt auch keiner, der einem jetzt so als erstes in den Sinn kommt, wenn man über mögliche Etappensieger bei einem Massensprint spricht. Also Top 10, ja, vielleicht auch mal ein Top-5-Ergebnis. Ich glaube, dann wäre er schon sehr, sehr zufrieden. Fährt ja auch seine erste Grand Tour. Ja, und dann noch Nikias Arndt. Da muss man auch mal gucken. Hängt, denke ich, auch ein bisschen was davon ab, wie sich Wilco Keldermann bei Sunweb schlägt. Wenn der in der Lage ist, im Gesamtklassement vorne mitzufahren, dann wird Nikias Arndt da sicherlich auch viele Helferdienste verrichten müssen. Ansonsten ist er, denke ich, so nominell eher der Anfahrer für Maximilian Walscheid. Und kann aber durchaus auch mal auf einer welligeren Etappe in eine Fluchtgruppe gehen und da auch mal ein sehr, sehr gutes Etappenergebnis für sich selber erzielen. Traue ich ihm auch auf jeden Fall zu.
Drücken wir ihm die Daumen, der Mann, der das Tour-Tagebuch bei der diesjährigen Tour de France hier auf meinsportpodcast.de beziehungsweise für radsportnews.com gesprochen hat. Ihr konntet es hören hier bei Radio Tour. Bei uns könnt ihr immer noch nachhören, wenn ihr euch mal durch unseren Feed klickt und ein bisschen scrollt, dann findet ihr die Tour-Tagebücher von Nikias Arndt noch zum Nachhören. Also kleiner Tipp, war wirklich lustig und vor allen Dingen auch spannend, was er aus dem internen Kreis der Fahrer zu berichten hatte. Wir machen nochmal eine kurze Pause und dann wird's auch spannend. Dann gibt's nämlich wieder die Tipps von Erik, mir und unser Kollege Marc, der meldet sich dann ja auch nochmal, auch wenn er heute an der Sendung nicht teilnehmen konnte. Er hat uns trotzdem seine Tipps hinterlassen. Gucken wir gleich drauf, hören wir gleich rein. Hier bei Radio Tour, dem Radsport-Talk auf meinsportpodcast.de.
Meinsportpodcast.de ist Sport für die Ohren. Folge uns auf Twitter. 90 Minuten. 2 Teams. Pure Emotion. Es geht wieder los. Die Fußball-Bundesliga auf meinsportpodcast.de. Abonniere jetzt deinen Bundesliga-Podcast und sei dabei im Bully-Special. Weserfunk. Auf die Zirbelnuss. Füchsle-Talk. BV Beben. Unter Flutlicht. Werkskantine am Wasserturm. Und viele mehr. Die Fußball-Bundesliga auf meinsportpodcast.de.
Wie immer vor den Grand Tours haben wir hier bei Radio Tour natürlich dann auch noch unsere Tipps parat. Wir schätzen ab, wer denn am Ende tatsächlich den Sieg davontragen wird. Wir tippen das Podium und den Anfang macht unser Kollege Marc Winninghoff, der uns sonst ja eigentlich hier während der gesamten Sendung unterstützt, heute aber keine Zeit hatte. Aber er hatte Zeit, uns trotzdem eine Audiobotschaft zu schicken und seine 3 Favoriten uns dann auch zu nennen. Wir müssen aber vorher sagen, bevor wir ihn sprechen lassen, Erik, der eigentliche Favorit, den er hatte, den konnte er nicht wählen. Richard Carapaz, der hatte ja heute dann abgesagt.
Ja, der kommt leider nicht mehr für den Vuelta-Sieg in diesem Jahr in Frage. Wäre auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Tipp gewesen. So bin ich mal gespannt, wen Marc dann jetzt zum Plan B quasi erkoren hat.
Dann hören wir doch einfach mal rein. Marc Winninghoff, bitte.
Einen Movistar-Fahrer sehe ich trotzdem auf dem Podium zumindest. Das ist meiner Meinung nach, wird das nicht Nairo Quintana sein, sondern unser Methusalem Alejandro Valverde. Valverde hat mir bei der Tour sehr, sehr gut gefallen, so gut wie seit einigen Jahren nicht mehr. Wir haben während der Tour ja häufiger diskutiert über die Movistar-Taktik. Valverde wurde sehr, sehr früh auf der sechsten Etappe schon geopfert, hat er 3 Minuten verloren gehabt. Hätte Movistar sich da nicht direkt so festgelegt auf Quintana und Landa mit Abstrichen, hätte Valverde vielleicht auch bei der Tour noch deutlich besser im Gesamtklassement abschneiden können. Aber er ist die Tour sehr, sehr konstant gefahren. Er fährt sowieso jedes Jahr im Grunde Tour und Vuelta hintereinander. Also er weiß, wie er die Form zwischen Tour und Vuelta wieder aufbaut. Über die Erfahrung brauchen wir nicht sprechen, hat er ohne Ende. Und zu Hause ist Valverde sowieso immer stark. Deswegen sehe ich Valverde auf der 3 mit Potenzial vielleicht nochmal für einen ganz großen Schlag. Noch weiter nach vorn. Aber Kampf um den Sieg erwarte ich eigentlich ein Duell zwischen den Enttäuschten vom Giro d'Italia, zwischen Primoz Roglic und Miguel André Lopez. Roglic wollte den Giro gewinnen, ist als Top-Favoriter angekommen hat am Ende Platz 3 ein bisschen mit Hängen und Würgen gerettet. Lopez wollte auch den Giro gewinnen, hat da sehr früh die Nerven verloren, als er auch ein bisschen Pech hatte mit Defekten etc. Hat mir beim Giro überhaupt nicht gefallen, wirkte nervös, unruhig, hatte letztlich auch nicht die Beine, um da irgendwie aufs Podium zu fahren. Ich denke, die beiden sind schon die stärksten im Feld, haben sich jetzt beide anders vorbereitet als vom Giro. Roglic, der vom Giro d'Italia extrem viele Rennen bestritten hat und die im Grunde immer am Limit, der hat 3 Rundfahrten gewonnen, 3 einwöchige Rundfahrten. Jetzt ist er einfach mal gar nicht gefahren nach dem Giro, außer einmal die Landesmeisterschaften Ende Juni. Also seitdem hat er keine Rennpraxis mehr. Das wird natürlich interessant. Roglic ist auch noch nicht so wahnsinnig erfahren, seine 5. Grand Tour jetzt. Aber ich denke, dass Jumbo-Visma, vor allen Dingen, dass sein Team weiß, wie man den Formaufbau vernünftig gestalten konnte. Auf der anderen Seite, Lopez ist auch nur die Polen-Rundfahrt zuletzt gefahren und hat sich da komplett zurückgehalten, ist mitgerollt, wer nicht. Haben also beide, das sollten mit hohem Energielevel zur Vuelta kommen. Wer gewinnt von den beiden, Roglic oder Lopez? Ich sehe am Ende Roglic vorne. Wir haben nur ein Zeitfahren, ein relativ Standard mittlerweile bei den Rundfahrten, 37 Kilometer knapp. Das wird Roglic wahrscheinlich gewinnen und mit ziemlicher Sicherheit viel Zeit auf Lopez rausfahren. Ich tippe mal auf 2 Minuten, wenn die Form stimmt. Das wissen wir natürlich jetzt noch nicht, aber gehen wir mal davon aus. Und in den Bergen, klar, da ist Lopez vielleicht auf dem Papier ein bisschen stärker, aber Roglic hat oft genug zugezeigt, dass er da auch stark ist. Und von den Teams her, Jumbo-Visma hat bei der Tour de France gezeigt mit Kruiswijk, Bennett, dass sie einen großen Sprung gemacht haben, dass sie taktisch auch in der Lage sind, ein Rennen zu bestimmen. Kruiswijk und Bennett sind jetzt wieder an Roglics Seite. Sollte Roglic, warum auch immer, Sturz, doch keine Form ausfallen, könnte Kruiswijk auch ein Joker sein. Der kommt ohne Druck zur Vuelta. Bei der Tour de France Dritter geworden, ist natürlich, dürfte für die Moral fantastisch sein. Muss man schauen. Auf jeden Fall hat er Kruiswijk, Bennett, dann hat er Giesing und Sepp Kuss an seiner Seite, also ein starkes Werkteam. Und im Teamzeitfahren auch mit Toni natürlich noch eine Bombe. Teamzeitfahren werden sie schneller sein als Astana, wenn sie wahrscheinlich gewinnen. Astana hat ansonsten in den Bergen fast noch die bessere Truppe mit den Izagirre-Brüdern, Fuglsang, Cataldo, ja, Bombe. Izagirre-Brüder sind in Spanien auch immer stark. Ja, wird ein interessantes Duell werden. Ich tippe Roglic auf 1 und Lopez auf 2 und Alejandro Valverde auf die 3.
Also Erik, Roglic, Lopez und Valverde.
Guter Tipp.
Kann man mal machen, ne?
Ja, und da bin ich auch gar nicht so weit von entfernt. Roglic und Lopez sehe ich auch beide auf 1 und 2 in der gleichen Reihenfolge wie bei Marc. Ich habe mich sehr, sehr schwer getan, wer nun Dritter wird bei der Vuelta und habe mir einfach gesagt, komm, wenn Marc auf das Alter setzt mit Valverde, dann halte ich mit Jugendlichkeit entgegen und sag einfach mal Sergio Higuita. Beim Grand Tour Debüt, erstes Jahr in der World Tour, gleich mal Rang 3 bei der Vuelta. Weil man muss sich auch mal ein bisschen aus dem Fenster lehnen.
Das wäre auf jeden Fall ein Paukenschlag, der sicherlich vielen gefallen würde. Ich bin da, zumindest was den Namen Lopez angeht, gar nicht so weit weg von euch. Ich glaube aber nicht, dass er Zweiter wird. Ich glaube, dass er das Ding am Ende sogar gewinnen kann, weil der Kurs einfach was ist, was richtig für ihn passt. Und irgendwie habe ich auch das Gefühl, der ist mal dran. Also deshalb, für mich ist Miguel Angel Lopez der Mann, der am Ende abräumen wird vor Nairo Quintana. Ich hatte ja vorhin schon gesagt, na, der muss ein bisschen was machen, damit er in Kolumbien wieder in der Volksseele so ein bisschen nach oben kommt, dass er seinen Ruf als ehemaliger Radsport-Nationalheld dann vielleicht auch sich nochmal wiederholt. Ich glaube, der will nochmal was zeigen, auch vielleicht eine kleine Abschiedsvorstellung für Movistar geben. Und als Dritter, da gehe ich mal davon aus, dass der gute Junge, der gute Kreuzweg, der Steven Kreuzweg am Ende gewinnt, dass er vielleicht dann doch davon profitieren kann, dass Primoz Roglic eben seit Juni, Juli nicht mehr gefahren ist, gar nicht diese Wettkampfhärte vielleicht hat, wie er, dass er sich da dann durchsetzen kann. Also ich tippe auf das Podium Lopez, Quintana, Kreuzweg.
Also ich sage mal so, sollte das wirklich so kommen, wird man dir in Kolumbien sicherlich ein Denkmal bauen, denn ein kolumbianischer Doppelsieg, das nehmen die, glaube ich, in Südamerika sehr, sehr, sehr gerne. Und das wäre dann, wenn du recht behältst, sogar tatsächlich der dritte südamerikanische Grand Tour-Sieger in diesem Jahr. Aha. Mit Carapaz beim Giro, Bernal bei der Tour. Kolumbien oder generell Südamerika liegt, was die Grand Tours anbelangt, auf jeden Fall im Trend 2019.
Könnte man da schon fast von der Wachablösung sprechen? Ich glaube, das wäre noch ein bisschen zu früh, oder?
Ja, ich glaube auch. Also es war ja dieses Jahr, waren es ja dann auch ein bisschen besondere Umstände mit Froome und Dumoulin bei der Tour, die nicht mitfahren konnten. Ja, aber ich gebe dir recht, so bei Lopez, der ist eigentlich jetzt wirklich mal fällig, da wirklich mal einen großen Sieg zu landen. Er war ja schon ganz oft nah dran, schon mehrmals auf dem Podium bei den Grand Tours gewesen. Ist auf jeden Fall kein schlechter Tipp und ich meine, dass wir alle drei ihn auf dem Podium sehen, entweder auf 1 oder auf 2, das spricht ja dann doch für seinen Ruf.
Definitiv. Mal gucken, wie unser Ruf dann nach der Vuelta 2019 ist. Wir haben ja schon bei den anderen Touren jetzt nicht alle immer so gut gelegen, aber irgendwo ist jeder mal dran, dann sich am Ende auch, ne, blamieren kann man ja nicht sagen. Ich meine, das ist ja immer auch von so vielen Faktoren abhängig, da dann am Ende wirklich die richtigen Sieger zu tippen. Hat auch ein bisschen mit Glück zu tun, ein bisschen Fachkenntnis, ein bisschen Glück ist aber auch immer mit dabei und ist vor allen Dingen auch eine witzige Spielerei. Und ich glaube, ihr habt zu Hause sicherlich auch Spaß dabei, wenn ihr das mal hört, wenn wir uns dann einfach mal festlegen, einfach mal sagen, was wir denken oder was wir uns wünschen würden, wie es am Ende ausgeht. Vielleicht habt ihr ja auch Tipps, könnt ihr uns auch gerne bei Facebook oder bei Twitter @meinsportpod gerne mal schreiben, würden wir uns drüber freuen, Hashtag einfach Radiotour. Dann kriegen wir das auch mit und können das dann auch in unserer Schlussbilanz der Vuelta dann am Ende der 3 Wochen dann gerne aufnehmen und euch zitieren und vielleicht euch dann gratulieren, dass ihr den richtigen Sieger am Ende gewusst habt im Vorfeld. Das war's, die Vorschau auf die Vuelta 2019 hier bei Radio Tour, dem Radsport Talk auf meinsportpodcast.de in Zusammenarbeit mit radsportnews.com. Ich sage wie immer vielen Dank an Erik. Gut Glück.
Ja, danke auch und ich glaube, uns steht, ich sage es ja jedes Mal, uns stehen spannende 3 Wochen bevor. Sage ich diesmal auch wieder, in guter alter Tradition.
Hat bisher immer gestimmt.
bisher habe ich immer recht behalten. Meine Tipps waren immer nicht so gut, aber mit der Spannung für die 3 Wochen lag ich dann doch immer nicht so verkehrt.
Und das ist wichtiger, als wenn man nachher wirklich recht hat, weil wir wollen noch guten Radsport, wir wollen spannenden Radsport sehen und uns bis zum Ende dann auch fesseln lassen von den Ereignissen dann in Spanien. Grüße auch an Marc Winninghoff, der ist beim Fazit dann natürlich wieder mit dabei und eine Deutschlandtour haben wir zwischendurch ja auch noch. Auch das werden wir uns dann noch zu Gemüte führen und für euch hier analysieren bei Radiotour auf meinsportpodcast.de. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.
Hey. Radio Tour, der Radsport-Talk. In Kooperation mit Radsportnews.com. Auf meinsportpodcast.de.
Martin hat schon bewiesen, dass er alle möglichen Turniere gewinnen kann.
Nur Golf.
This is the final game of the 144th Open Championship.
Auf meinsportpodcast.de.
In dem Fall wollte ich mir das nicht nehmen lassen.
Nur Golf.
It says a lot about the European Tour and how far we've come over the years.
Auf meinsportpodcast.de.